Wir lassen hier im Podcast die Arbeit Arbeit sein und richten unseren Blick in den kommenden Episoden auf etwas, das für viele Arbeiten die Grundlage ist und was gleichzeitig oft auch mit schwerer und dreckiger Arbeit zusammenhängt. Rohstoffe nämlich. In dieser Episode blicken wir darauf, was genau eigentlich Rohstoffe sind, wie sich die Zugänge zu Rohstoffen in den letzten Jahren verändert haben und wie Europa und Deutschland auch in Zukunft seine Versorgung mit Rohstoffen sicherstellen kann. Natürlich sprechen wir dabei auch über den großen Elefanten im Raum, China. Ich bin Christian Bollert, grüße euch zu unserem gemeinsamen Podcast und sage hallo und herzlich willkommen.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Ohne Rohstoffe können wir und die Wirtschaft überhaupt nicht. Ob Eisenerz oder Aluminium für den Maschinenbau, Lithium und Kobalt für unsere Batterien oder seltene Erden für die Mikrochips in unseren mobilen Endgeräten. Was wir zum Leben und Wirtschaften brauchen, hat immer eine stoffliche Basis. Das klingt einerseits selbstverständlich, andererseits ist es aber auch wirklich komplex. Denn Rohstoffe sind auf der Welt nicht gleichmäßig verteilt. Das weiß der eine oder andere vielleicht auch aus dem Erdkundeunterricht noch aus der Schule. Der russische Angriffskrieg hat Deutschland und Europa gezeigt, wie verwundbar wir da sind, und es sieht so aus, als ob das Thema die nächsten Jahrzehnte noch wichtiger werden könnte. Melanie Müller beschäftigt sich bei der Stiftung Wissenschaft und Politik schwerpunktmäßig mit Rohstoffen und insbesondere mit Afrika. Sie leitet dort das Forschungsprojekt Internationale Rohstoffkooperation als Instrument für eine nachhaltige und resiliente Rohstoffversorgung. Sie sieht Europa durch Chinas Rohstoffpolitik enorm herausgefordert und plädiert auch deshalb für neue Ansätze beim Thema Rohstoffsicherheit. Welche das sind und wie die aussehen könnten, darüber kann ich mit ihr persönlich sprechen und begrüße Sie hier im Brand 1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Kommen wir doch mal direkt zum Thema. Wenn es um Rohstoffe geht, dann warnen spätestens seit 2 Jahren eigentlich alle vor China. Was macht denn Chinas Rolle so besonders?
Ja, wir haben ja erstmal die Grundsituation, dass wir für viele Zukunftstechnologien und für viele Transitionen oder Transformationen, in denen wir uns gerade befinden, metallische Rohstoffe brauchen. Die Energiewende, die Digitalisierung, die Mobilitätswende hin zu Elektromobilität und natürlich auch im Bereich der Rüstung. Das heißt, erstmal haben wir einen hohen Bedarf. Und dann haben wir Lieferketten im Bereich von vielen metallischen Rohstoffen, die auf eine bestimmte Art und Weise strukturiert sind und in denen China eine sehr wichtige Rolle spielt. Gar nicht unbedingt, weil in China so viele Rohstoffe direkt abgebaut werden, sondern weil China sich in den letzten 15 bis 20 Jahren etabliert hat in globalen Rohstofflieferketten als der Akteur, der viele Rohstoffe, die dann aus der Mine kommen, in der nächsten Bearbeitungsstufe weiterverarbeitet, in Schmelzen und Raffinerien. Und da muss man sagen, hat China in ganz vielen Lieferketten, ganz vielen Rohstofflieferketten sich ein richtiges Monopol aufgebaut. Das heißt, bevor diese Rohstoffe dann in die EU kommen, gehen sie immer ihren Weg über China. Und das macht vor allem die EU so abhängig eben von den chinesischen Exporten.
Das heißt, um mal wieder zurück zu meinem ganz persönlichen Erdkundeunterricht zu kommen, damals habe ich gelernt, die Länder wollen das nicht mehr direkt verkaufen, die Rohstoffe, sondern sie wollen eigentlich die Sachen selber vor Ort weiterverarbeiten. Aber da ist China gekommen und hat gesagt, na Leute, nee, da kommen wir dazwischen. Das ist so eine Art Zwischenhändler geworden.
Ja, genau. Man hört ja ganz viel von dieser neuen Seidenstraßeninitiative, wo China im Endeffekt viele Häfen gebaut hat, Eisenbahn gebaut hat, Transportwege gebaut hat. Also alleine diese physische Konnektivität, die dadurch entstanden ist, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass Rohstoffe, die ja quasi, sind ja viele Mengen an Rohstoffen, dass die überhaupt nach China geliefert werden können. Was China aber eben auch gemacht hat, ist, dass es politisch und eben auch ökonomisch in afrikanische rohstoffreiche Staaten investiert hat, auch in Lateinamerika und auch in anderen asiatischen Staaten und dadurch im Endeffekt langfristige Kooperationen geschaffen hat, worüber es sich den Zugang zu den Rohstoffen gesichert hat. Das ist einerseits natürlich kurzfristig für rohstoffreiche Staaten attraktiv gewesen, weil gerade dieser Infrastrukturaufbau natürlich auch Vorteile mit sich gebracht hat. Chinesische Akteure, chinesische Firmen sind in vielen Ländern aktiv, bauen diese Rohstoffe ab. Und natürlich hat es auch vor Ort Arbeitsplätze geschaffen. Nur ist es, wie Sie eben sagen, man hat nicht so viel Weiterverarbeitung in Schmelzen und Raffinerien oder eben auch noch darüber hinaus, dass man zum Beispiel sagt, man hat Batterieproduktion in diesen Ländern. Das sind dann eigentlich die Verarbeitungsstufen, wo es nochmal wirklich ökonomisch interessant wird. Das findet dann häufig nicht mehr in den rohstoffreichen Staaten statt, sondern es geht eben dann nach China. Und von dort aus bleibt es entweder in China oder geht dann eben nochmal in andere Industriestaaten weiter.
War denn Europa und Deutschland da jetzt einfach nur blauäugig oder gab es da auch einen ökonomischen Grund dafür, dass man gesagt hat, ja, also lass das mal die Chinesen machen?
Ja, das ist so ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, es ist beides. Ich denke, es gibt eigentlich oder es gab seit den 90er Jahren, eben auch seit dem Ende des Kalten Krieges und in einer Phase von Globalisierungseuphorie auch ein Aspekt internationaler Arbeitsteilung, der, man mag das vielleicht heute blauäugig nennen, aber der eigentlich auch als was Gutes gesehen wurde, dass man eben sagt, es eröffnen sich neue Märkte durch die Integration in die Weltwirtschaft. Es werden bestimmte Verarbeitungsschritte ausgelagert und China hat ja tatsächlich einen massiven ökonomischen Aufstieg hingelegt seit den 90er Jahren und hat dann aber selber sehr strategisch sich in globale Rohstofflieferketten integriert. Es gibt ein paar interessante Artikel, die das so darstellen, dass China mehr oder weniger das Handbuch Industriepolitik in seiner eigenen Industriestrategie umgesetzt hat und eben gesagt hat, okay, das ist dann eben quasi unser Vorteil. Und ich denke, was hinzukommt, ist, dass natürlich einerseits der Rohstoffabbau nicht gerade etwas ist, was attraktiv ist, weil das natürlich mit vielen sozialen und ökologischen Folgen einhergeht. Das heißt, in der EU haben wir eigentlich gar nicht mehr viele Rohstoffprojekte selbst gefördert. Aber eben auch diese Schmelzen und Raffinerien, diese Prozesse sind natürlich hochindustrielle Prozesse, die brauchen viel Energie. Es werden Emissionen natürlich auch da freigesetzt. Und da muss man sagen, war Europa, glaube ich, auch bis zu einem bestimmten Punkt sehr bequem und war ganz dankbar an bestimmten Stellen, dass diese Prozesse eben in anderen Weltregionen stattfinden. Und hinzu kommt, dass natürlich der Transport sehr viel günstiger wurde. Also dass wir eigentlich beispielsweise auch nicht in Frage gestellt haben, dass diese Produkte ja wirklich über verschiedene Kontinente hinweg verschifft durch die ganze Welt gebracht werden.
Und das heißt insgesamt, es war auch günstig für europäische und deutsche Firmen.
Genau. Also man hat im Endeffekt diese Prozesse, die ja zum Teil arbeitsintensiv sind und die energieintensiv sind, in andere Länder ausgelagert, wo das billiger produziert werden konnte, wo teilweise natürlich auch nicht so hohe Umwelt- und Sozialstandards bestehen. Man muss aber natürlich umgekehrt auch sagen, und das wissen wir ja mittlerweile auch von China, dass die Arbeitsbedingungen in vielen Regionen sehr katastrophal sind, dass es auch die Zwangsarbeit gibt, von der wir ja immer mehr auch Kenntnis haben, also nachgewiesen. Und insofern sind es natürlich, ja, man muss sagen, die Folgen der Globalisierung, die negativen Folgen der Globalisierung, wo sicherlich Länder wie China, also die Staaten profitiert haben. Aber die Frage ist, haben alle Menschen in diesen Lieferketten profitiert? Und dieselbe Frage kann man sich natürlich auch stellen für rohstoffreiche Staaten, die im Endeffekt dann eben diesen enormen folgenschweren industriellen Abbau von Rohstoffen organisiert haben und die natürlich auch die sozialen und ökologischen Folgen vor Ort spüren.
Dann bleiben wir mal noch ein bisschen auf dieser Makroebene, sage ich mal. Also mittlerweile hat man ja in Europa und auch in Deutschland erkannt, dass es gefährlich sein kann, wenn man bei bestimmten Rohstoffen zu abhängig ist von einem, ich sage nur russischer Angriffskrieg. Da gibt es jetzt mittlerweile auch so Ziele, so Pi mal Daumen, 2/3 der Rohstoffe sollen maximal irgendwie aus einem Land kommen und ähnliches oder sogar noch weniger. Wie kommt denn Europa und wie kommt Deutschland da wieder raus aus dieser Falle, dass, ich spitze mal zu, fast alles mittlerweile über China läuft in der Verwertung?
Ja, das wird massive politische, aber auch wirtschaftliche Anstrengungen brauchen. Sie haben es ja gerade gesagt, also es gibt jetzt die europäische Rohstoffstrategie, das heißt EU Critical Raw Materials Act, der ist jetzt in Kraft getreten. Und im Endeffekt nutzt man die bereits bestehende EU-Liste für kritische Rohstoffe, die EU seit einer Weile immer wieder neu identifiziert, weil natürlich die Bedarfe sich auch verändern. Und das Ziel ist, dass nicht mehr als 65% eines Rohstoffs aus nur einem Land kommen. Jetzt haben wir beispielsweise im Bereich von Magnesium oder seltenen Erden Abhängigkeiten bei China von 90%. Und dann ist die Zeitvorgabe, dass bis 2030, also in den nächsten 6 Jahren eigentlich, diese Abhängigkeiten so stark reduziert werden sollen. Ich bin sicherlich nicht die Einzige, die das für wirklich enorm ambitioniert und vielleicht an manchen Stellen auch, also in manchen Lieferketten, für nicht sehr realistisch hält, weil normalerweise, also haben solche Rohstoffprojekte eine sehr lange Zeitdimension. Beispielsweise, wenn man eine neue Mine eröffnen will von der Exploration, also das heißt, ab dem Moment, wo man versucht zu verstehen, welche Rohstoffe lagern an einem Ort und wie können die abgebaut werden, bis zu dem Punkt, dass man wirklich fördern kann, dauert es im Schnitt 15 Jahre. Also ist jetzt eine allgemeine Schätzung, das kann natürlich ein bisschen variieren. Das heißt, wir haben jetzt die Frage, eröffnen wir neue Minen in Europa? Oder sagen wir, dass wir mit rohstoffreichen Staaten in anderen Weltregionen kooperieren und beispielsweise die dabei unterstützen, die Weiterverarbeitung vor Ort anzusiedeln, eben diese schmelzenden Raffinerien zu bauen und dann die Rohstoffe in die EU zu bringen? Man kann das nicht pauschal sagen, weil das je nach Rohstoff entweder in der EU klappen kann oder nicht, weil wir die Rohstoffe haben oder eben nicht, weil wir in anderen Bereichen sicherlich auch attraktive Kooperationen mit rohstoffreichen Staaten umsetzen können. Aber das heißt, ja, man muss das so platt vielleicht sagen, der Teufel steckt wirklich im Detail und man muss sich jede Rohstofflieferkette genau anschauen, um zu gucken, was da realistisch ist. Ich will aber auch nicht zu pessimistisch klingen, weil ich glaube, dass dieser Critical Raw Materials Act jetzt ein sehr guter Anfang ist und dass die EU auch endlich aufgewacht ist und es sehr wichtig ist, dass sich europäische Staaten da gemeinsam koordinieren, um eben diese Abhängigkeiten zu reduzieren.
Melanie Müller leitet das Forschungsprojekt Internationale Rohstoffkooperation als Instrument für eine nachhaltige und resiliente Rohstoffversorgung bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und ich spreche mit ihr in dieser Episode noch weiter über Rohstoffe, über die Details und die Versorgungssicherheit in Europa. Frau Müller, dann treten wir doch mal, bevor wir auf die Details kommen, noch mal einen Schritt zurück und schauen darauf, worüber wir hier überhaupt genau sprechen. Denn Rohstoffe sind ja auch nicht gleich Rohstoffe. Also es gibt zum Beispiel einen Unterschied zwischen Erdöl und seltenen Erden.
Ja, genau. Das gibt es auf jeden Fall. Was mich vor allem beschäftigt, sind eben diese ganzen metallischen Rohstoffe, die wir eben für die Energiewende brauchen, für die Digitalisierung brauchen, für die Mobilitätswende. Es sind vor allem die metallischen Rohstoffe, die jetzt mehr in den Blick gekommen sind. Also wir sind im Endeffekt an einem Punkt, wo wir immer weiter wegkommen von klassischen fossilen Rohstoffen wie Kohle, Erdöl und wo eben gerade durch neue Energietechnologien eigentlich diese metallischen Rohstoffe eine Bedingung sind, um überhaupt Windräder produzieren zu können, Solarpaneele produzieren zu können. Die andere Ebene, die, glaube ich, da häufig auch ein bisschen vergessen wird, ist die Tatsache, dass wir natürlich in einer Welt leben, die enorm digitalisiert ist. Das heißt, in Ihrem Smartphone befinden sich 60 verschiedene nur metallische Rohstoffe. Ja, da ist Gold drin, da ist Silber drin, da ist Kupfer drin. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass jeder dieser Rohstoffe entweder in anderen Ländern abgebaut wird, eine andere, ich nenne es mal geopolitische Strukturierung hat, also andere Länder und Akteure darin beteiligt sind, dann kann man sich alleine beim kleinen Smartphone vorstellen, wie enorm dieser Bedarf eben auch ist. Und dann haben wir eben Computer, Autos. Wir haben, glaube ich, aber ein fehlendes Bewusstsein dafür, wie hoch der Rohstoffeinsatz in unserem täglichen Leben ist. Und das macht es eben so spannend, sich genau mit diesen Rohstofflieferketten auseinanderzusetzen.
Dann gucken wir es uns doch mal ein bisschen genauer an. Also Europa und Deutschland suchen ja nach Strategien und Lösungen. Und ich vermute mal, ich sag's jetzt mal so salopp, eine europäische Seidenstraße kann also nicht die Lösung sein. Also wenn wir jetzt im Prinzip das chinesische Modell nachbauen, sondern es müsste irgendwie andere Ansätze geben.
Ja, wir probieren das teilweise mit der sogenannten Global Gateway Initiative. Also das ist auch eine Initiative der EU, wo man versucht, in Infrastrukturprojekte zu investieren und eben schon angelehnt an das, was China gemacht hat, zu sagen, wir bauen auch Transportkorridore und wir unterstützen Länder in Lateinamerika und in Afrika beim Aufbau von industrieller Produktion. Da ist der ganze Bereich metallische Lieferketten bislang leider so ein bisschen hinten runtergefallen, aber kriegt jetzt mehr Aufmerksamkeit. Auch im Rahmen dieses Critical Raw Materials Acts gibt es aktuell den Versuch von europäischen Ländern, insbesondere Deutschland, Frankreich und Italien, sich mehr zu koordinieren. Die haben jetzt zugesagt, mindestens 2,5 Milliarden Euro zu investieren in Rohstoffprojekte. Also die haben so Investitionsfonds gegründet. Das ist natürlich die eine Sache. Ich glaube, dass das nicht schlecht ist, damit anzufangen und es so zu machen. Der Punkt ist aber natürlich, dass sowas nur dann funktionieren kann, wenn es ganz konkrete Projekte gibt. Und wenn wir auch europäische Firmen haben, die dann A, zusagen, dass sie langfristig diese Rohstoffe abnehmen, weil im Endeffekt reden wir ja hier über wirtschaftliche Kooperation. Das heißt, staatlich kann man da sehr viel flankieren. Man kann eben diese Investitionen bereitstellen. es hilft sicherlich auch, wenn politische Entscheidungsträger in rohstoffreiche Länder reisen und Wirtschaftsdelegationen mitnehmen, um das Ganze politisch zu flankieren. Aber im Endeffekt ist ja die Frage, wie schafft man das, dass deutsche Firmen direkter einkaufen? Wie schafft man das vielleicht auch, dass europäische Schmelzen in rohstoffreichen Staaten quasi anfangen, Weiterverarbeitung zu betreiben? Das sind eben so Fragen, die aktuell wirklich relevant sind. Und ich denke, der Unterschied ist eben, dass wir, wenn wir über China reden, haben wir häufig Staatsunternehmen. Das heißt, das Verhältnis zwischen Staat und Unternehmen ist ein anderes. Und auch, ich würde sagen, bis zu einem bestimmten Punkt ist auch das Verhältnis zwischen privaten chinesischen Unternehmen und dem Staat ein bisschen anders als das in der EU. Und wir haben wenig Erfahrung in der EU, europäisch solche großen Projekte zwischen unterschiedlichen europäischen Mitgliedstaaten zu koordinieren. Und dann kommt natürlich noch der eigentlich fast wichtigste Aspekt dazu. Wir müssen natürlich auch die Partnerländer finden und die rohstoffreichen Partnerländer finden, die wirklich ein Interesse haben und die auch sehen, dass das europäische Angebot besser ist als das chinesische, sodass man dann eben eher in die EU liefert als nach China.
Und da sagen Sie aber, die gibt's, weil, ich sag mal so, es gibt nicht das rohstoffreiche Land, sondern auch da sind die Unterschiede sehr, sehr groß.
Genau, also die Unterschiede sind groß, es hängt eben davon ab. Also ich mache es mal ganz konkret. Ja, Kobalt ist beispielsweise ja auch ein sehr wichtiger Rohstoff, von dem sehr viel in der Demokratischen Republik Kongo abgebaut wird. Da sind chinesische Akteure sehr intensiv dabei im Rohstoffabbau. Also wir haben viele chinesische Firmen, die dort abbauen. Und natürlich bringt es auch so ein Land in eine enorme Abhängigkeit von wirtschaftlichen Beziehungen nach China. Das heißt, es gibt ja auch in diesen Ländern ein Diversifizierungsinteresse, weil wenn die Nachfrage aus China beispielsweise sinken würde, hätte man ja auch ein Problem. Das heißt, man guckt da schon hin, welche anderen Länder eben auch abnehmen wollen. Und jetzt sagen die USA, wir haben auch Interesse am Kobalt, die EU sagt das. Das heißt, es bringt solche rohstoffreichen Staaten eigentlich eine ganz interessante Verhandlungsposition, weil man sich dann angucken kann, was bieten denn diese Länder? Und das sieht man, dass sich da auch das Selbstbewusstsein verändert. Wir haben Staaten wie Indonesien beispielsweise oder Simbabwe und auch Namibia, die jetzt gesagt haben, wir exportieren keine Rohstoffe mehr, die nicht mehr bei uns vor Ort weiterverarbeitet werden. Das heißt, wenn ihr was wollt, dann müsst ihr auch hier Schmelz- und Raffinerien bauen und uns unterstützen beim Aufbau der Weiterverarbeitung. Das ist ein wirklich neues Selbstbewusstsein, was auch nicht nur gerne gesehen wird, weil das natürlich die Frage betrifft, ja, welche Zukunft haben wir in der Globalisierung und wie viele Eingriffe haben wir im Endeffekt in den internationalen Handel, weil solche Handelsbeschränkungen natürlich auch etwas sind, was teilweise gegen WTO-Recht oder Handelsrecht verstößt. Dennoch muss man sagen, dass sich gerade Staaten, die sich das erlauben können, da nicht mehr ganz so einfach abschrecken lassen und sagen, okay, dann liefert jetzt mal was Attraktives für uns.
Das heißt, wenn man jetzt mal aus so einer europäischen Perspektive draufschaut, dass wir vielleicht aber auch gar nicht so eine schlechte Verhandlungsposition haben, weil jetzt mal zugespitzt, es gibt ja kaum Schmelzen und Raffinerien in Europa mittlerweile noch. Also das heißt, wir könnten ja dabei helfen, dass vor Ort welche entstehen und dass möglicherweise sogar Umweltstandards höher sind, Menschenrechtsstandards höher sind und dass das am Ende vielleicht sogar ein Wettbewerbsvorteil ist gegenüber China und vielleicht sogar auch den USA?
Ja, also ich denke gegenüber China auf jeden Fall. Die USA haben tatsächlich diesen Nachhaltigkeitsaspekt auch als etwas Relevantes erkannt. Ich denke, das kann auf jeden Fall ein Vorteil sein. Das Problem ist bislang, dass wir so ein bisschen das verschlafen haben, früher da reinzugehen. Und obwohl jetzt die EU das relativ schnell geschafft hat, diese europäische Rohstoffstrategie zu formulieren, also es ist wirklich, glaube ich, eine der europäischen Strategien, die so schnell umgesetzt wurde, wie ich das selten gesehen habe. Also das war schon beeindruckend, was die Kommission da auf die Beine gestellt hat. Dennoch müssen wir sagen, China ist da natürlich seit vielen Jahren aktiv, hat schon viele Firmen, die im Rohstoffsektor tätig sind. Aber ich denke auch, es gibt ein Gelegenheitsfenster auch für die EU und dass es eben jetzt auch diese finanziellen Zusagen gibt, dass man auch sieht, dass europäische Firmen das als Thema auch besser, ich würde mal sagen, verstanden haben. Weil das war natürlich lange Zeit auch gar nicht als Problem in dem Maße erkannt, weil das hat ja wunderbar funktioniert. Und es funktioniert ja mit China auch nach wie vor. Die Frage ist ja auch, wie agieren wir präventiv für den Fall, dass das nicht mehr so gut funktionieren sollte, weil wir beispielsweise in einen Handelskrieg kommen zwischen China und den USA, weil vielleicht China Exportbeschränkungen auf bestimmte Rohstoffe dann erlässt. weil vielleicht auch eine Energiekrise in China dazu führen könnte, dass die Weiterverarbeitung nicht mehr so gut funktioniert. Also da gibt es tatsächlich schon Beispiele. Das ist ja so ein bisschen die Frage. Und leider ist ja Politik und auch im wirtschaftlichen Bereich ist manchmal nicht immer vorausschauend, sondern eher reaktiv. Das heißt, es ist gerade ja schon die Frage, wie kann man sich gut aufstellen. Aber zurück zu Ihrem Punkt, ich glaube auch, es gibt ein Gelegenheitsfenster und es gibt auch ein Interesse, weil es eben auch eine Unzufriedenheit gibt, teilweise wie chinesische Firmen in verschiedenen Ländern agiert haben, weil europäische Qualität auch geschätzt wird und man eben auch ein Interesse hat, gute Projekte umzusetzen. Insofern, wenn die EU da jetzt schnell was Konkretes identifizieren kann und das gemeinsam mit staatlichen Akteuren und Firmen voranbringen kann, denke ich, können wir da schon einiges machen.
Hier im Podcast geht's gleich weiter. Frau Müller, Sie haben gerade von einem Gelegenheitsfenster für die EU gesprochen. Wie weit offen steht denn das noch?
Hui, also...
Nur auf Kipp oder sehr weit offen?
Ich würde sagen halb offen. Es steht halb offen. Weil natürlich, und das ist wirklich sehr interessant, die USA sind auch wahnsinnig aktiv geworden. Sie haben es ja vielleicht schon gehört, es gibt diesen Inflation Reduction Act, wo die USA eben auch versuchen, Industrie wieder in die USA zurückzuverlagern, aber wo gleichzeitig auch solche Arrangements im Rohstoffsektor eine wichtige Rolle spielen, wo die USA eben auch auf rohstoffreiche Staaten zugehen. Die haben das sogenannte Mineral Security Partnership ins Leben gerufen, also in dem die EU auch ein Teil ist und wo es eigentlich darum geht, mit, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, befreundeten Staaten die Rohstoffversorgung sicherzustellen und wo man auf rohstoffreiche Staaten in anderen Weltregionen zugegangen ist. Ich würde aber immer sagen, Deutschland und die EU können sich nicht auf die USA verlassen, weil die USA solche Initiativen erstmal für sich selbst macht. Und ich finde das auch legitim, wenn ein Staat sagt, er investiert in diesen Bereich. Also ich denke, das ist vielleicht ähnlich wie im Rüstungssektor, wo man sagen muss, wenn die EU Versorgungssicherheit sicherstellen will, dann muss sie auch selber Geld und politisches Kapital in die Hand nehmen, um sowas voranzubringen. Was auch interessant ist, ist, dass wir neben China mittlerweile auch Saudi-Arabien sehen, die ja eigentlich eine fossile Industrie hatten und immer noch haben, aber die auch auf der Suche sind nach neuen Industriezweigen, die viel Erfahrung haben in der Weiterverarbeitung von klassischen fossilen Rohstoffen und momentan daran arbeiten, das auch im Bereich metallische Rohstoffe nutzbar zu machen. Zum Beispiel auch in diesen Schmelzbereich hineingehen wollen und da ganz interessante Projekte angekündigt haben und auch auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs sind, um neue Rohstoffkooperationen zu sichern. Das heißt, wir konkurrieren eben wirklich nicht nur mit China. Ich würde sagen, wir konkurrieren auch mit den USA, wir konkurrieren mit Saudi-Arabien. Deswegen macht es eben so viel Sinn, dass man das jetzt europäisch organisiert, weil eigentlich nur die EU als Gemeinschaft wirklich die ökonomische und politische Schlagkraft entwickeln kann. Wenn wir jetzt noch anfangen, uns mit Frankreich oder Italien um den Zugang zu Rohstoffen zu streiten, dann wird es eben schwierig. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, dass es in diesem Bereich tatsächlich jetzt besser zu funktionieren scheint, europäisch gemeinschaftlich zu agieren und eben auch da etwas voranzubringen. Weil anders hätten wir, glaube ich, keine Chance.
Einen spannenden Gedanken bei dem Thema finde ich tatsächlich auch, dass viele der metallischen Stoffe, über die wir jetzt gerade sprechen, ja auch recycelbar sind. Das heißt, man kann hier auch über ganz andere Konzepte nachdenken als beispielsweise bei der klassischen Erdölförderung.
Genau, und das finde ich ist eben noch so ein anderer Aspekt, der die ganze Frage von metallischen Lieferketten so interessant macht. Also ich meine, Kohle verbrennen wir, da bleibt dann auch nichts übrig, außer Emissionen. Aber viele Metalle sind teilweise schon gut recycelbar und es gibt wirklich viel Luft nach oben. Es wird viel daran geforscht, wie man die noch besser recyceln kann. Die Grundfrage ist natürlich auch, dass wir zu wenige Produkte so bauen, dass sie recycelt werden können. Also wir denken mehr über neues Produktdesign nach, weil in manchen Bereichen ist es einfach zu teuer, was auseinanderzubauen oder es ist zu energieintensiv, das auseinanderzubauen, um dann kleinteilig zu recyceln. Aber wenn wir jetzt in diese Richtung denken, geschlossene Wirtschaftskreisläufe und Rohstoffkreisläufe zu entwickeln, dann, wenn das gut läuft, wenn wir das gut hinbekommen, sind wir vielleicht irgendwann an einem Punkt, wo wir gar nicht mehr so viele neue Minen eröffnen müssen und wo wir gar nicht so viele metallische Rohstoffe abbauen müssen, weil die eben im Kreislauf sind. Und bislang geht eben sehr viel verloren. Ich mache immer als klassisches Beispiel das nehme ich mich selbst auch nicht aus, wer von uns hat zu Hause eine Kiste mit alten Handys rumliegen? Und wenn man einen Vortrag hält und Leute fragt, dann müssen sich sehr viele schuldig bekennen. So. Aber ein Problem ist natürlich auch, dass es teilweise sehr schwer ist, diese Sachen an Ort und Stelle zu recyceln. Jetzt haben wir quasi Hersteller, die teilweise Handys wieder zurücknehmen. Das heißt, es ist niedrigschwellig für den Verbraucher, auch wirklich zu recyceln. Ich glaube, da ist noch sehr viel Luft nach oben, das eben auch einfacher zu machen, dass es nicht so mühsam ist, eben auch alte Computer wohin zu bringen. Und natürlich gibt es dann Punkte, die ja auch auf europäischer Ebene jetzt umgesetzt werden, das Recht auf Reparatur, dass man eben auch Produkte länger nutzt, dass man auch Produkte so gestaltet, dass man wieder Ersatzteile wirklich dann einbauen kann und umbauen kann. Und das ist ein ganz spannender Bereich, wo sich ja auch die Frage stellt, wie wir in Zukunft vielleicht auch anders konsumieren, indem wir halt Dinge nicht wegwerfen, sondern auch mehr wiederverwenden.
Das heißt, wenn ich Ihnen so zuhöre, ist da aber auch durchaus ein großer Optimismus, dass dieses halboffene Fenster auch genutzt werden kann und wir vielleicht wirklich eine global gesehen fairere Lösung für alle finden?
Ja und nein. Das ist jetzt so eine Antwort, die meistens nicht so befriedigend ist. Aber wir haben natürlich auch gerade geopolitisch eine schwierige Situation. Also wir sind vielleicht gerade nicht an einem Punkt, wo es so aussieht, als hätten wir zwischenstaatlich mehr Kooperationen, sondern vielleicht eher weniger. Ich denke, dass einiges ein bisschen auch davon abhängen wird, wie die US-Wahlen ausgehen, wie wir es vielleicht auch schaffen. Also das wird ja einen ganz massiven Einfluss auch auf die Zukunft der Globalisierung haben, wenn beispielsweise die zwei größten Wirtschaftsnationen der Welt, USA und China, eigentlich derart im Wettbewerb miteinander stehen, dass sie ihre Wirtschaftspolitik so designen, dass sie im Endeffekt auf Konfrontation und nicht auf Kooperation ausgerichtet ist. Und das ist, glaube ich, ein Einflussfaktor, den man nicht unterschätzen darf, weil das natürlich auch einen Einfluss darauf hat, wie die Globalisierung insgesamt gestaltet wird. Gleichzeitig sieht man eben auch, dass genau diese Situation momentan sehr viele Köpfe zum Rauchen bringt, um sich zu überlegen, wie kann man trotzdem Versorgungssicherheit umsetzen, wie kann man vielleicht auch effizienter wirtschaften, wie kann man auch mehr über regionale Wirtschaftskreisläufe nachdenken. Also ich glaube, es ist nicht so ganz ausgemacht. Es ist aber etwas, was gerade sich im Umbruch befindet und auch entschieden wird. Und ich denke, dass dennoch ist vielleicht, also zumindest seit ich mich mit diesen Themen beschäftige, ein sehr hohes Bewusstsein gibt für die negativen Aspekte auch der Globalisierung. Also die Auslagerung von bestimmten Produktionsprozessen in andere Länder. Als ich angefangen habe, dazu zu arbeiten, war das nicht so ein Mainstream-Thema. Wir haben die Lieferkettengesetze, die natürlich auch einen bestimmten Zwang natürlich mit sich bringen, die aber ja auch nicht nur in der EU diskutiert werden, sondern die auch in den USA diskutiert werden, die auch in Staaten des globalen Südens diskutiert werden und wo man auch merkt, auch China kommt nicht mehr drum herum, in bestimmten Ländern Nachhaltigkeitsstandards umzusetzen. Vielleicht machen sie das nicht in dem Maße im eigenen Land, aber es bringt natürlich schon einen bestimmten Druck mit sich, wenn auch China im Wettbewerb steht mit anderen Staaten, die vielleicht dann bessere Standards und Qualität anbieten.
Melanie Müller im Brand 1 Podcast bei Detektor FM. Ich sage vielen Dank für das Gespräch und die abwägenden Gedanken.
Dankeschön für die Einladung.
In der kommenden Ausgabe werden wir uns noch intensiver mit Rohstoffen beschäftigen, denn dann spreche ich mit Christina Dornack vom Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der Technischen Universität Dresden. Und das Thema Recycling haben wir ja in diesem Podcast auch schon so ein bisschen gestriffen zumindest. Wirklich alle Episoden des Brand 1 Podcasts könnt ihr direkt auf der Webseite von Detektor FM hören. Zusätzlich gibt es dort Hintergrundinformationen, weiterführende Links und Bilder. Und wenn ihr eure Podcasts bei Amazon Music hört und uns dort noch nicht folgen solltet, dann macht das doch bitte einfach. Klickt dafür auf den Button mit dem Herz rechts neben dem Podcast-Cover, dann verpasst ihr keine Folge dieses Podcasts mehr und wir hören uns garantiert mit einem anderen spannenden Gespräch wieder. Ihr könnt den Podcast natürlich auch auf allen anderen üblichen Podcast-Apps abonnieren oder folgen, also zum Beispiel bei Apple Podcasts, Google Podcasts, RTL Plus oder auch bei Spotify. Ihr kennt das Spiel. Die kommende Ausgabe erscheint auch wieder an einem Freitag. Das ist dann der 7. Juni. Kommt gut in den Juni und wenn die Feiertage jetzt auch irgendwie durch sind, erstmal wünsche ich euch einen guten Start und wie gesagt, einen schönen Sommer.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.